Episode 210 Krisenmanagementprozesse. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Holger Zimmermann bei mir im Podcastgespräch. Er ist Inhaber und Geschäftsführer von Projektmensch. Hallo Holger.
Hallo, grüß dich.
Jetzt habe ich dich schon kurz vorgestellt. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall mal kurz erklären, was ist denn Projektmensch?
Projektmensch, ja, so haben uns unsere Kunden getauft irgendwann mal. Uns gibt es seit 97 und bei uns geht es immer darum, dass Unternehmen ihre Zukunft gestalten wollen, also Neuland erobern, gerade Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle. Und wir sind eine Firma, die mit Projektmanagement unterstützt, dass diese Themen gelingen. Manchmal in guten Zeiten geht es um Wachstum und in schlechten Zeiten geht es darum, wie man auch Projekte in Schwierigkeiten oder Unternehmen in Schwierigkeiten wieder über die Wasseroberfläche bringt.
Genau, das ist ja auch unser Thema Krisen. Und du bist ja schon ein paar Jahre in dem Umfeld unterwegs. Was sind denn dir so im klassischen Unternehmenskontext für Krisen, mal von der aktuellen, mal abgesehen Corona, was sind denn dir sonst noch für Krisen begegnet?
Also komplett unterschiedliche von Unternehmen, die jetzt auf der Absatzseite einfach extreme Schwierigkeiten hatten und die versucht haben, dann irgendwo diesen Wachstumspfad wiederzufinden, die vielleicht auch ein Produkt hatten, das nicht wirklich mehr in den Markt ging, wo der Service nicht mehr gepasst hat, die Kunden haben nicht mehr bestellt. Natürlich über Projektkrisen, das ist auch was häufig auf unserem Tisch landet. Projekte, die irgendwie in schwieriges Fahrwasser gekommen sind, wo dann auch der Aufsichtsrat dasteht und vielleicht den Geschäftsführer Druck macht. Und natürlich auch persönliche Krisen, so hart es oft ist, aber das sind auch manchmal Dinge, die natürlich passieren, die blenden wir gerne immer aus, aber es gibt auch persönliche Krisen, einzelne Mitarbeiter, Projektleiter.
Ja, oder mir kommt halt gerade in den Sinn, wenn mal zum Beispiel halt ein Geschäftsführer oder anderer leitender Angestellter so über Nacht oder von jetzt auf gleich ausfällt.
Ja, also auch das Thema Burnout spielt da mit eine Rolle. Auch nicht nur Geschäftsführer, sondern gerade auch Projektleiter eben. Ich habe ein wichtiges strategisches Projekt im Unternehmen, soll da vielleicht ein Produkt in den Markt einführen und plötzlich fällt mir der Projektleiter aus. Und da sind ja auch Schicksale immer mit verbunden.
Ja, natürlich. Gut, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen eben wieder auf den, so wichtig das auch ist, aber jetzt nochmal den Unternehmenskontext uns anschauen, was sind denn dann typische Folgen, die sich daraus ergeben?
Na gut, ich meine, wenn ich jetzt eine Krise habe im Unternehmen und ich gucke zu lange zu, dann ist halt vielleicht irgendwann Schicht im Schacht. Und das ist, glaube ich, das, was eigentlich ja jedes Unternehmen, denke ich mal, vermeiden will.
Ja.
Der beste Fall ist dann oft noch, dass ich vielleicht aufgekauft werde oder ein Wettbewerber mir unter die Arme greift, weil er sagt, dass es, damit kann ich mein Vertriebsgebiet erschließen, aber im Extremfall Türe zu.
Und so zwischendrin oder ist das, betrachtet ihr mal eher so diesen ultimativen Fall?
Na gut, ich meine, zwischendrin ist es natürlich, dass ein Unternehmen in schwieriges Fahrwasser kommt und das sind ja dann oft so die Anzeichen, dann gibt es auch interne Konflikte, die da auftreten, Meinungsverschiedenheiten, es gibt dann plötzlich Eingriffe von Seiten der Kapitalgeber, es gibt Eingriffe von Seiten der Inhaber, die dann plötzlich ins Tagesgeschäft eingreifen, auch so einen gewissen Kontrollverlust spüren. Und das sind, sagen wir, ist die Vorstufe dazu, dass es dann irgendwann auch tatsächlich zu einem fatalen Ende kommt. Und ich glaube auch, dass genau da sich auch entscheidet, wie ein Unternehmen aus einer Krise wieder rauskommt. Nämlich in dem Moment wird der Aktionismus betrieben oder ist irgendeiner da, eine Person, die sagt, okay, Leute, wir haben da eine Krise und jetzt lasst uns doch mal überlegen, wie wir uns da wieder rausbewegen.
Den Punkt möchte ich jetzt ein bisschen vertiefen im Sinne von, was ergeben sich dann konkret, vielleicht auch abgestuft für Probleme, die dann die Krise immer stärker werden lassen, wenn ich eben nicht geeignet damit umgehe. Zu dem Thema kommen wir dann sicher auch noch.
Na gut, also typischerweise ist eine Unternehmenskrise oder auch eine Projektkrise mit Abschmelzen dann letzten Endes von Liquidität verbunden. Und um ein Beispiel rauszugreifen, was so einen typischen Mechanismus auslöst, dann steht auf einmal die Bank da und sagt, ja, Moment mal, läuft er jetzt gar nicht wie geplant, was macht er denn da? Ich muss zusätzliche Berichte abgeben, muss zusätzlich reporten. und habe damit natürlich weniger Kapazität, mein Thema voranzubringen, mich um mein Unternehmen zu kümmern. Und das ist so eine Spirale, die dann dazu führt, dass man sich eigentlich schwerer tut, da wieder rauszukommen. Und auch teilweise schon hat man Maschinenbauer, erinnere ich mich noch gut, Schweizer Grenze, Sondermaschinenbau, ein Projekt quasi in schwierigem Fahrwasser, am Ende Automobiler. Und der hat natürlich Leute dann vorbeigeschickt, die dann immer allen auf die Finger geguckt haben. Die Leute sind gar nicht mehr dazu gekommen, sich ums Thema zu kümmern, weil sie immer nur damit beschäftigt waren, diese Leute irgendwie da zu befriedigen und deren Ansprüche.
Ja, ja. Du hattest gerade auch vorhin ein paar Reaktionen angedeutet, das möchte ich auch noch ein bisschen vertiefen. Also ein Stück weit auch typisch menschliche Reaktionen, wenn es zu Krisen kommt. Der für unterschiedlichen Beteiligten, eben einerseits hast du Bank genannt oder sonst Geldgeber, aber eben halt auch innerhalb vom Unternehmen im Projekt, die dann eher betroffen sind.
Ja, und ich würde sagen, also der emotionale Teil dieser Reaktionen ist ja im Normalfall Angst. Mhm. Also die verschiedenen Beteiligten haben unterschiedliche Ängste. Die Bank hat Angst, dieses Engagement zu verlieren, Verluste zu machen. Die Eigentümer haben Angst, ihr Geld zu verlieren. Der Geschäftsführer hat Angst, dass er es nicht hinbekommt und seinen Job verliert. Auch die Belegschaft natürlich genau das Gleiche. Und ich sage mal, das ist, glaube ich, die Hauptemotion und die blockiert uns in solchen Situationen leider oft auch. Weshalb es auch aus meiner Sicht immer dann jemand braucht, der diesen berühmten kühlen Kopf bewahrt und dafür sorgt, dass er sagt, guck mal Leute, okay, die Situation ist blöde, aber wir müssen jetzt eine Struktur finden, um uns da rauszuarbeiten. Und der es dann auch schafft, die anderen trotz ihrer emotionalen Talfahrt trotzdem mitzunehmen, zu sagen, guck mal, ich habe eine Perspektive im Angebot, ich weiß nicht, ob es gelingt, aber lass uns doch gemeinsam ins Boot gehen und da jetzt was draus machen.
So ein bisschen höre ich da auch, also was mir spontan da einfällt, Feuerwehr kommt mir da in den Sinn, die sich natürlich auf sowas spezialisiert haben, die im Grunde, mal zumindest wenn wir von der Berufsfeuerwehr ausgehen, fast drauf warten. Wie sieht da deine Erfahrung im Projektkontext aus? Sind die Unternehmen oder die jetzt hier die Angst bekommen, sind die dann auch so schnell in der Lage, die 110 oder 112 zu rufen? Oder?
So und so. Also ich kann kein Muster wirklich erkennen. Ich weiß nur, dass die, von denen ich jetzt erlebt habe in den Jahren, in denen ich den Job jetzt mache, die haben relativ früh Hilfe geholt. Mhm. Das muss nicht mal jetzt irgendwie gleich der Berater oder der Rechtsanwalt sein, sondern einfach auch vielleicht ein Sparringspartner aus dem Freundeskreis. Die haben relativ früh reagiert und vor allem haben sie auf mehreren Ebenen reagiert. Mhm. Die typische Reaktion, da sind alle Unternehmen aus meiner Sicht noch gut aufgestellt, ist dieses Liquidität sichern, vielleicht auch Fördergelder beantragen, Kreditlinien erhöhen, vielleicht auch irgendwie Zahlungen zu verzögern. Das ist so ein Muster, das sind alle Unternehmen gut. Mhm. Aber auf der anderen Seite fehlt oft das, dass man dann sagt, okay, jetzt widmen wir uns auch diesem abstrakten Teil. Wenn Einnahmen wegbrechen, brauche ich neue Einnahmen. Wie machen wir das denn? Also wie schaffen wir neue Einnahmenquellen? Und der Teil, der fällt oft schwer, weil er eben so abstrakt ist. Und da erlebe ich dieses 110-Anrufen dann eher weniger, sondern da ist eher so, ja, wir warten mal ab und gucken, was passiert, wird vielleicht schon irgendwie gut gehen. Aber abwarten habe ich jetzt noch nie als gute Strategie erlebt, wenn es um schwierige Situationen geht.
Ja, vor allen Dingen das andere, was du gerade geschildert hast, also im Grunde eben Liquidität sichern, entweder durch Sparen oder durch neue Quellen auftun, in der Regel ist das ja endlich.
Mhm. Ja, genau, endlich. Also das ist das, was wir aktuell erleben, dass Unternehmen sagen, okay, wir sind jetzt da, ne, wir haben Fördergelder und sowas als Liquiditätshilfe beantragt, wir sind da runtergefahren. Aber wenn sich jetzt Bedarfe dauerhaft geändert haben am Markt, die Kunden haben einfach neue Bedürfnisse, geben für andere Sachen Geld aus, dann kann ich mit meinem alten Geschäftsmodell machen, was ich will. Ich muss auch diese zweite Schiene bedienen. Und da gibt es auch Studien dazu zu dem Thema, dass eigentlich die Unternehmen, die erfolgreichen sind, die sowohl dieses Runterfahren, Sparen, Liquidität sichern machen, wie auch auf der anderen Seite am Markt agieren und dort einfach sich kümmern um die Einnahmenseite. Und diese beiden Facetten gehören für mich unabdingbar zusammen. Das ist sowohl als auch in der Krisenbewältigung.
Das eine hört sich für mich eben, ja, Feuerwehr rufen als ein relativ Gradausprozess. Da kann man vielleicht sich auf Vorlagen in Anführungszeichen holen. Ist für dieses andere Thema, was Ähnliches vorstellbar oder ist dann doch jedes Mal individuell und es kommt vor allen Dingen darauf an, dass man überhaupt die Sache auf dem Schirm hat?
Also dieses Thema Marktchancen entwickeln. Ja. Also ich glaube, einmal braucht es jemand, der sagt, hey, das müssen wir auch tun. Mhm. Das ist dieser Mensch mit dem kühlen Kopf. Also das ist immer wieder, ich erlebe das, das sind Schlüsselpersonen in solchen Krisensituationen, die sagen, hey Leute, da gibt es noch Dinge, die wir noch tun müssen, neben dem Offensichtlichen. Und dann gibt es Instrumente. Also es gibt das Handwerk zu einem großen Teil. Es gibt keine Garantie, dass es gelingt. Ich will da nichts irgendwie jetzt versprechen. Aber es gibt Handwerkszeug, das mir hilft, ganz systematisch darüber nachzudenken, wer sind meine Kunden, was hat sich bei meinen Kunden verändert und wo sind eigentlich jetzt neue Absatzchancen.
So ein Stück weit oder spontan kommt mir jetzt der Gedanke, im Grunde wie so eine Notfall-Checkliste, wenn ich jetzt Pilot bin und plötzlich fällt mir mein Triebwerk aus.
Ja, ein bisschen mehr brauche ich, glaube ich. Also ich nehme mal ein Instrument raus, von dem ich persönlich sehr viel halte, weil es schnell funktioniert, sehr praktikabel ist. Die Ansoff-Matrix. Die Ansoff-Matrix kommt eigentlich ursprünglich 60er Jahre von so einem russisch-amerikanischen Mathematiker, der Strategieentwicklung betrieben hat und eben Wachstumspfade beschreiben wollte. Und er sagt letzten Endes, es gibt zwei Segmente, auf denen ich tätig sein kann. Das sind meine bestehenden Kunden und neue Kunden. Mhm. Und es gibt zwei Arten, wie ich dort tätig sein kann, nämlich mit bestehenden Leistungen und Produkten oder neuen Produkten. Und daraus ergeben sich so vier Felder. Und hinter diesen vier Feldern hatte er damals Standardstrategien. Und ich glaube aber, dass genau diese vier Felder in der Krisensituation schnell helfen, sich mal bewusst zu machen, okay, was könnte ich eigentlich jetzt mit bestehenden Kunden tun, mit meinen bestehenden Leistungen, dass die aktuell mehr kaufen? Was wären da Möglichkeiten, um meinen Absatz zu steigern? Was könnte ich eigentlich mit meinen bestehenden Produkten als neue Zielgruppe erschließen? Was könnten da neue Kunden sein, die vielleicht meine Leistung bisher noch nicht kaufen, bei denen sich jetzt ein Bedarf verändert hat, die uns noch nicht kennen? Und so kann ich systematisch in diesen Feldern mir überlegen, welche Bedarfe haben sich verändert und wie könnte ich jetzt mit dem, was ich als Unternehmen kann, was wir als Unternehmen können, dort letzten Endes Einnahmen erschließen.
Das war jetzt der ich möchte es mal marktgetriebene Aspekt nennen. Jetzt, du hattest ja vorhin auch erwähnt, haben wir natürlich auch das Thema Projekte, Projektmanagement. Da sprechen wir ja typischerweise eben von Risikomanagement auch. Wie differenzierst du Risiken von Krisen? Gut, außer mal vielleicht, dass Risiken natürlich zu Krisen führen können, wenn sie sich manifestieren.
Ja, also ich glaube, es ist genau dieser zeitliche Aspekt, den du ansprichst, dass ein Risiko ist, was ist, wie heißt es so schön, ein potenziell schadhaftes Ereignis in der Zukunft. Also das ist was mich bedrohen könnte, das ist aber noch nicht da. Und ich glaube, sowohl in der Krise wie auch zu gutem Projektmanagement gehört es immer, einen Blick drauf zu haben, welche Risiken bedrohen mich, was für eine Wahrscheinlichkeit haben die, was würde das für mich bedeuten und wie kann ich vorbeugen, beziehungsweise die Folgen, die dann vielleicht auch eintreten, lindern. Hm. Und eine Krise ist schon da. Hm. Also
da eine Krise hat auch
ganz andere Emotionen mit im Boot. Hm. Ja.
Mir kommt jetzt gerade noch sehr spontan ein Gedanke in den Sinn, weil ich gerade das Hörbuch dazu höre. Da wird von einem Grey Rhino gesprochen, im Kontrast zum schwarzen Schwan. Also und mit diesem,
kenn ich jetzt nicht.
Mit diesem Grey Rhino werden eben die Dinge bezeichnet, die eigentlich vorhersehbar sind, dass sie irgendwann eintreten. Also so wie die Jahrhundertflut oder allgemeine gesellschaftsweite oder weltweite Wirtschaftskrisen oder eben auch das Thema, was wir jetzt gerade erleben, gab es ja 2012 auch schon erste Notfallpapiere, die dann aber irgendwo tief in der Schublade gelandet sind.
Ja, also ich glaube, gutes Risikomanagement macht genau solche Abwägungen. Da gibt es ganz konkrete Dinge, keine Ahnung, der Mitarbeiter könnte krank werden und ich brauche irgendwie einen Stellvertreter. Also das sind so die Dinge, die wir im Alltag kennen, die wir erleben. Die haben wir auch schon erlebt, da kennen wir uns mit aus. Ich glaube, dann gibt es immer eine Kategorie aber auch von Risiken. Da würde ich das jetzt mit reinpacken, wo ich sage, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist schon auch eine Kunst im Risikomanagement, die Dinge zu denken, die nicht vorstellbar sind oder die Dinge zu denken, wenn ich die in den Raum werfe, dass alle sagen, ach was, lass stecken, das bringt doch nichts. Aber wie du sagst, diese Dinge, die wir gerade erleben in der Corona, mit dem Coronavirus, dass die irgendwann kommen werden, war absehbar. Wir wussten nur nicht, wann und in welcher Intensität.
Und dann kann man ja im Grunde mit der Situation vorher gedanklich schon umgehen.
Ja, was ich jetzt ehrlich gesagt auch von einem Katastrophenschutz beispielsweise erwartet hätte.
Ja.
Dass es irgendwo diese Pläne gab. Und wie du sagst, dieses Risiko war jetzt ja sogar benannt in dem Fall. Und wo ich auch sage, ja, ich hoffe, dass wir alle daraus lernen als Gesellschaft, dass wir uns auf solche Dinge vielleicht auch vorbereiten. Sprich, dass wir zumindest mal Muster und Szenarien in petto haben, die uns dann schneller in die Lage versetzen zu handeln.
Wir haben jetzt nochmal das Thema Risikomanagement, weil ich glaube, man kann aus dem Risikomanagement ja schon auch viel lernen, weil es da ja im Grunde, wenn ich jetzt mal die technische Seite, FMEA und sowas, Fehlermöglichkeits-Einflussanalyse nehme, da gibt es ja im Grunde schon sehr bewährte und auch jahrzehntelang gepflegte und verstandene Mechanismen.
Ja, in der Tat. Also wenn du die FMEA sprichst, ist ein sehr bewährtes Werkzeug, in dem ich mich ganz intensiv damit auseinandersetze, welche Fehler könnten denn auftreten, was sind die Ursachen dafür, woher kommen diese Fehler und welche Strategien kann ich fahren, die zu vermeiden. Und ich glaube, wenn man sich mit Risiken auseinandersetzt, hat man einen riesen Vorteil gegenüber der tatsächlichen Krisensituation. Wir sind angstfrei
und
Angst blockiert. Das heißt, wir müssen es nicht mit Angst aufnehmen, die uns da lähmt, sondern wir haben es nur mit Unsicherheit zu tun. Die macht uns erstmal nichts emotional. Die, vielleicht auch ein paar Befürchtungen, aber da sind wir noch handlungsfähig. Und das ist was im Risikomanagement, glaube ich, ein Vorteil ist, dass wir uns zu einem Zeitpunkt mit Themen auseinandersetzen, in denen wir emotional noch nicht so drin hängen. Und das macht uns natürlich freier für Lösungen. Und dieses systematische Auseinandersetzen ist wirklich, auch da würde ich sagen, Handwerkszeug. Die Werkzeuge kann ich in jedem guten Projektmanagementbuch nachlesen. Die FMEA finde ich in der Wikipedia gut beschrieben. Also das ist jetzt nicht so schwer. Das ist wieder diese Situation, es muss halt jemand tun. Es muss jemand da sein, der sich dieser Verantwortung annimmt und der sich kümmert.
Was ist da deine Erfahrung? Wie weit sind Unternehmen, wie soll man das ausdrücken, sind darauf eingerichtet, das Thema Krisen genauso, im Vorfeld genauso professionell, möchte ich das schon fast nennen, handzuhaben? Oder gibt es da eigentlich noch einen großen weißen Fleck?
Also ich kenne Unternehmen, die wirklich extrem gut aufgestellt sind. Die haben ein sauberes Risikomanagement. Die haben Pläne in der Schublade für bestimmte Themen. Die haben auch Regularien, die dazu führen, dass Risiken minimiert werden. Ich würde sagen, wir sind vor allem im Mittelstand tätig. Wenn ich unsere Kunden angucke, würde ich das so sagen, es ist so ein Fünftel vielleicht, der so gut aufgestellt ist. Vielleicht ein weiteres Fünftel hat Risikomanagement, wo ich sage, das ist auch wirkungsvoll. Beim Rest sehe ich es zumindest nicht. Also würde ich im Moment unterstellen, ich habe es noch nicht wahrgenommen, da ist es eher ein wir machen das dann, wenn es passiert. Also insofern schon ein Großteil, wenn du sagst, weißer Fleck, wo ich sage, ja, da würde ich zumindest mal einen weißen Fleck unterstellen. Ja. Vielleicht tue ich den Unrecht, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe es eben noch nicht gesehen.
Ja. Was ist, kann man da irgendwas festmachen? Was ist dann so, oder was unterscheidet die Unternehmen, die da besser aufgestellt sind? Kann man da irgendwas festmachen? Sind das einzelne Personen? Oder?
Ich mache es daran fest, und das ist interessant, weil das sowohl aufs Unternehmen wirkt, wie auch auf einzelne Projekte. Das ist der Umgang mit Unsicherheit. Also, das ist eine Kulturfrage für mich. Also, wie gehen wir damit um, dass die Dinge unsicher sind? Das merkt man auch, wie Unternehmen mit Plänen umgehen. Also halten die einen Plan fest und denken, der Plan spiegelt die Zukunft wider? Oder ist die normale Unterstellung, dass ein Plan natürlich mal ein Plan ist und dass da Unsicherheit drinsteckt? Ich glaube, diese Kultur des Anerkennens, dass da Unsicherheit in allem drinsteckt, dass die Zukunft nicht vorhersehbar ist, das ist der große Unterschied. Die Unternehmen, die sagen, hey, die Zukunft ist unsicher und wir machen Pläne, aber wir müssen wach sein, die haben ein anderes Verständnis auch für den Umgang mit Risiken als Unternehmen, die ein Stück weit eher die Kultur haben, ja, wir machen jetzt unser Ding und das ist relativ sicher und das fahren wir jetzt weiter und was soll uns schon passieren. Die auch dann von ihrer Art und Weise zum Beispiel mit Plänen anders umgehen. Die erwarten von ihrem Projektleiter auch, dass der Plan gefälligst eingehalten wird. Wo ich immer sage, Unfug, der Endtermin, auf den arbeite ich hin. Aber wenn ich von dem Projektleiter erwarte, er hält den Projektplan ein, würde ich von ihm erwarten, er sagt mir die Zukunft voraus.
Ja, das ist dann der Punkt, den kennst du wahrscheinlich auch, wo der Zitronenfall ins Spiel kommt.
Ja, genau, da war was.
Okay. Vielleicht das noch ein bisschen vertieft in dem Sinne von, würdest du sagen, Unternehmen, Menschen sind an der Stelle auch lernfähig? Also sprich, einmal eine Krise, vielleicht auch, man kann es ja ein Stück weit vielleicht auch mit einer Infektion vergleichen, einmal eine Virusinfektion mitgemacht, macht mich immun. Kann man sowas für Krisen auch sagen? Oder sind es dann eher Sachen, wo einem immer wieder begegnen?
Also ich habe schon den Eindruck, dass die Krisen, in denen ich jetzt mithelfen durfte, dass es dann am Ende doch noch gut ausging, dass die schon dazu geführt haben, dass man einen anderen Umgang entwickelt hat mit bestimmten Dingen. Mhm. Meistens wirkt es zum Beispiel sehr stark interessanterweise auf das, die Frage, wie wir miteinander umgehen. Weil man dann doch in der Krise merkt, dass gemeinsam in einem kooperativen Stil vielleicht halt doch besser funktioniert. Wenn alle irgendwie an einem Strang ziehen und dazu noch in die gleiche Richtung. Und insofern prägten Krisen aus meiner Sicht schon. Es gibt allerdings auch diese Kurve des Vergessens. Also ich habe schon auch den Eindruck, dass es Unternehmen dann irgendwie 1, 2, vielleicht auch 3 Jahre lang prägt und dann ist irgendwie so die Erinnerung ein bisschen verblasst, vielleicht auch neue Mitglieder, Teammitglieder da. Vielleicht wechselt auch das Management ein Stück weit und da kann es durchaus auch passieren dann, dass solche Dinge wieder in Vergessenheit geraten, was sich das eher noch als Anekdote erzählt. Und auch da sind es wieder für mich, also es zieht sich so ein bisschen durch, wieder einzelne Personen, die dann trotzdem vielleicht den Fokus und die Wahrnehmung wieder drauf lenken und damit helfen, dass ein Unternehmen vielleicht auch resilienter aufgestellt ist. Jetzt aktuell, wenn ich eine Prognose hier wagen darf, würde ich sagen, haben wir den Fall, dass jetzt viele Unternehmen im Moment, dass auch mit denen wir jetzt im Gespräch sind, drüber nachdenken, wie können wir jetzt unsere Wertschöpfungskette in Zukunft resilienter aufbauen. Zwei Lieferanten, mehr Lieferantenstrategien, mehrere Standorte, das sind Themen, die sich für uns deutlich abzeichnen. Wie können wir Dinge kontaktlos machen? Und da unterstelle ich jetzt, also in dem Ausmaß, wie wir es aktuell haben, scheint schon eine Wirkung da zu sein, dass auch die Absicht besteht, das jetzt zumindest mal für die nächsten Jahre anders Hand zu haben, als man es die Jahre zuvor gemacht hat.
Jetzt kommt mir noch ein anderer Gedanke bezüglich Digitalisierung. Habe ich so ein bisschen eine Theorie entwickelt für mich, dass es, ich nenne das Schere, dass es da eine gewisse Schere gibt, die eher auf als zugeht. Das heißt, es gibt manche Unternehmen, auch zum Teil einfach Menschen, die mit dem Thema besser umgehen können. Und dann gibt es halt einen Teil der Menschen oder Unternehmen, die sich da schwerer tun. Und in meiner Wahrnehmung geht diese Distanz dazwischen eher auf. Kann man sowas für Krisen auch sagen? Dass also, wenn man jetzt mal nach draußen guckt, gibt es ja manche Unternehmen, die schlagartig neue Produkte definiert haben, wo sie vielleicht vorher ohne die Krise im Leben nicht draufgekommen wären.
Ja, ob die Schere weiter aufgeht, muss ich gestehen, kann ich jetzt gar nicht so recht sagen. Aber ich habe den Eindruck, sie wird sichtbar. Also ja. Ich würde sagen, also es gibt diese, also ich finde das toll, was da teilweise im Moment passiert. Also in einem Thema war ich jetzt auch irgendwie mit beteiligt, da entstehen gerade Pop-Up-Camps. Also Festival haben keine Einnahmenquellen. Mhm. Es gibt eine GmbH in Hamburg, die gegründet wurde, die jetzt diese Festivalgelände umwidmet zu Campingplätzen, weil man damit rechnet, dass dieses Jahr natürlich die Campingplätze noch mehr überfüllt sein werden als die vergangenen Jahre. Und solche Unternehmertypen, die da dahinter stecken, das ist was ich sehr schätze und ich finde es toll, was da auf die Beine steht. Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch ganz, ganz viele Unternehmen, die im Moment abwarten und sagen, ja, das wird schon, es warten wir mal, bis es zurückgeht auf normal. Mhm. Aber dieses alte Normal, nach allem, was ich recherchiert habe, mit Trendforschung gesprochen, mich ausgetauscht, das alte Normal kommt nicht zurück. Und das ist schon eine Schere, die ich da sehe. Mhm. Und ich weiß es nicht, wenn man die beiden vergleicht. Für mich ist die Frage offensichtlich, wer nach der Krise besser dastehen wird. Also es ist nicht der Unternehmer, der wartet.
Ja, ja und da kommt mir halt auch der alte Spruch, auch der nicht wirklich neu, eben Krisen können auch Chancen sein, wenn ich sie nutzen kann.
Ja, wir werben dafür. Also bei allen negativen Zeichen, ich weiß nicht, ob das ist jetzt das Wort spannend in den Mund nehmen muss, aber unternehmerisch betrachtet finde ich es natürlich eine extrem spannende Zeit. Das bitte nicht falsch verstehen. Ja, ja. Weil jetzt natürlich genau, es gehen auf einmal Türen auf, die bisher immer zu waren. Nehmen wir im Medizinbereich, es ist sehr deutlich, da waren bisher viele Regularien, nehmen wir die Masken, es waren nur medizinische Masken irgendwie im Gespräch und jetzt haben wir plötzlich diese Alltagsmasken. Das wäre vor ein paar Monaten noch undenkbar gewesen, weil allein am Zulassungsverfahren wären wir alle gescheitert. Ja. Und das ist so eine offensichtliche Chance, finde ich. das ist genau das, was jetzt auch passiert. Auch wenn ich uns selber angucke, wir arbeiten schon seit Jahren am Thema Digitalisierung, Trainings online anzubieten, weil wir glauben, dass es berufsbegleitende Trainings über Online-Varianten extrem gut funktionieren und eigentlich einen größeren Effekt haben, als man normalerweise hat. War immer die Türe zu. Jetzt zum ersten Mal haben wir unser E-Training on the Job, haben wir es genannt, haben wir auf einmal offene Türen, weil die Menschen sagen, ja stimmt, das wird uns eigentlich jetzt aktuell auch helfen, ist eigentlich gar kein, also auf einmal sind wir gedanklich auch offen. Und ich glaube, das ist diese Chance, die jetzt wirklich drin liegt und die aus meiner Sicht eben genau diese Unternehmertypen jetzt auch nutzen, die sich da echt was einfallen lassen und so auch sicherlich Kunden erobern.
Ja, wenn wir mal ein bisschen Richtung Abschluss gucken, was ist so dein, nennen wir es Tipp, deine Empfehlung an die, die jetzt überlegen, im Sinne von, kann ich es abwarten, kann ich es aussitzen oder was soll ich tun, wenn ich was tue, aber vielleicht nicht so in der Vorbereitung noch nichts habe?
Also für mich ist immer der Satz, wenn ich mich jetzt mit neuen Einnahmequellen auseinandersetze, tut mir das überhaupt nicht weh. Also verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum man sich nicht damit auseinandersetzt. Und die Instrumente dazu sind einfach, die sind öffentlich verfügbar. Das kann man gut in einem Workshop machen. Und deswegen, wenn ich einen Tipp oder eine Empfehlung geben darf, soll, dann wäre es auf der einen Seite gucken, klar, Kosten senken, aber bitte auch sowohl als auch diese zweite Seite mitdenken. Wo kommen denn in Zukunft unsere Einnahmen her? Und wie können wir uns jetzt darauf vorbereiten, dass wir diese Einnahmenquellen auch erschließen?
Und vielleicht eben einfach schlichtweg die Zeit nutzen, die man unter Umständen jetzt hat, die man vorher, wenn der Laden gebrummt hat, nie hatte.
Ja, also definitiv. Auch die Flexibilität, die man im Moment hat, weil man jetzt vielleicht auch Fahrzeiten nicht mehr hat oder ähnliches. Auch das ist ja was eine Möglichkeit wieder darstellt.
Ja, ja. Okay. Und dann, glaube ich, ist dieser, sagen wir, platte Spruch von wegen, in der Krise liegt auch eine Chance, ist doch nicht so weit hergeholt.
Gar nicht, im Gegenteil. Also ich glaube, dass es wirklich so ist, weil sich einfach unglaublich viele Dinge verschieben, neu sortieren. Und wo sich was neu sortiert, entsteht immer ein neuer Bedarf. Also wir sehen immer das, was wegbricht. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, dort, wo sich was verschiebt, entsteht immer auch ein neuer Bedarf. Und das sind Chancen, die sich damit auftun, die noch keiner im Moment erobert hat. Also weil sie sind neu.
Ja.
Insofern ist für mich offensichtlich, dass ich als Unternehmer daran muss. Garantie gibt es keine, dass mir das gelingt. Das will ich niemandem versprechen, aber es ist eine Option, die ich jetzt auf einmal habe.
Ja, und ich glaube, wenn ich als Unternehmer nicht dieses gewisse Risiko eingehen will, dann habe ich vermutlich, bin ich am falschen Fleck.
Ja, deckt sich jetzt mit meinem Bild von Unternehmertum.
Ja, okay. Prima. Holger, ich danke dir für die interessanten Gedanken.
Für deine Zeit. Das Gespräch.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Holger Zimmermann zum Thema Krisenmanagementprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 210. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.